starten. Wir müssen auch die Aufnahme starten. DS20 GOL im Licht in aktueller Entwicklung und Thomas Schmutz führt uns durch das Thema.
Ja, guten Morgen. Ich muss noch ein paar technische Kniffe hier veranstalten, damit auch alle was sehen. Das sollte jetzt gleich der Fall sein. Aufnahme habe ich gestartet. Kurzes Signal vielleicht, ist was zu sehen auf dem Bildschirm?
Ja.
Danke. Ja, genau. Also Gegenstand der heutigen Session des gemeinsamen Fachausschusses ist die Überarbeitung des DRS20 vor dem Hintergrund des noch nicht verabschiedeten CSRD-Umsetzungsgesetzes in Deutschland und in Anbetracht der aktuellen Entwicklung zum Thema Fair Presentation würde ich gern nochmal, oder haben wir uns gedacht, wir würden gern nochmal die Bestätigung des Fachausschusses, des gemeinsamen Fachausschusses über eine vorläufige Entscheidung einholen, die wir im März des letzten Jahres getroffen haben. Und dabei geht es um die Ausstrahlungswirkung der Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung, wie wir sie in DRS20 kennen. Ja, wir hatten seinerzeit im März gesagt, dass diese GOL auf den Konzernnachhaltigkeitsbericht keine Ausstrahlung entfalten. Ich würde in der Sitzungsunterlage hier, würde ich mal durchgehen, gleich nochmal die Beweggründe für diese Entscheidung darlegen, dann die relevanten Materialien aus dem legislativen Umfeld darstellen, auch was die EFRAG-Konsultation zu den ESRS angeht, da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen und es gab zwischenzeitlich, nachdem diese Unterlage versendet worden ist, das war am 1. Oktober, das wollten wir so früh wie möglich dem Fachausschuss zukommen lassen, damit da die Mitglieder auch schon mal einen Blick reinwerfen können. Gab es noch ein paar weitere Entwicklungen? Dazu habe ich dann hier jetzt in diese Präsentation noch Update-Folien mit aufgenommen. Auf die würde ich auch noch eingehen. Die sind dann separat nochmal gekennzeichnet. Aber da komme ich dann drauf zurück, wenn es soweit ist. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben am 5. Juli 2024 auf Grundlage der bis dahin getroffenen Entscheidung im Fachausschuss ja ein Briefing Paper veröffentlicht, um auch die Anwendungspraxis noch in Erwartung eines wahrscheinlich auch knapp vor Jahresende 24 verabschiedeten CSRD-UG, was nicht kam, entsprechend zu informieren, wie die Diskussion zu DRS20, aber auch zum Thema immaterielle Werte in einem separaten Briefingpapier, wie da die Diskussion gerade stehen. Wir haben dazu gesagt, der DRS20 wird den Lagebericht oder Konzernlagebericht als Ganzes beinhalten oder Ganzes adressieren, also inklusive auch des Konzernnachhaltigkeitsberichts, aber dass wir gesagt haben, dass die eigentliche Konkretisierung sich nicht auf den Konzernnachhaltigkeitsbericht erstrecken, weil das durch die ESRS ja geregelt wird. Hier wollten wir den Gesetzestext wiedergeben. Wir haben etwas gesagt zum Ziel der Konzernlageberichterstattung, dass es eben nicht nur Informationen über Verlauf, Lage, sondern auch über die Auswirkungen geht, wobei hier die Frage, wie stark über die Auswirkungen zu berichten ist, sich danach richtet, ob das Mutterunternehmen jetzt im Scope der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. Wir haben den Nachhaltigkeitsbericht als separaten Teil des Konzernlageberichts auch definiert. Das ist auch in Übereinstimmung mit dem, was wir in der Bilanzrichtlinie sehen und auch was wir in den ESRS sehen. Wir haben das gesagt, wir haben gesagt, es gibt den allgemeinen Teil des Konzernlageberichts und es gibt den Konzernnachhaltigkeitsbericht. Das sind die beiden Hauptberichtsteile. Und dann bei den Grundsätzen ordnungsmäßiger Lageberichterstattung, und das ist ja Gegenstand der heutigen Diskussion, haben wir gesagt, dass was in der DRS20 steht, das gilt nur für den allgemeinen Teil des Konzernlageberichts. Und das gilt übrigens auch gleichermaßen auch für den Definitionskatalog, den der DRS20 beinhaltet. Auch dieser gilt nur für den allgemeinen Teil des Konzernlageberichts. Wir haben gesagt, der Standard wird in zwei Phasen überarbeitet und in Phase 1 werden wir, was die Anpassung aufgrund des CSRD-UG unmittelbar ist, werden wir bei dieser vorläufigen Entscheidung möglicherweise bleiben, zu sagen, dass der Stellenwert der GOL, dass die GOL sich nur auf den allgemeinen Teil des Konzernlageberichts erstrecken. Das Thema Schnittstellen haben wir auch behandelt, ne, die Ermöglichung, den Hinweis darauf, die Handreichung darauf dahingehend, dass man über bestimmte Inhalte auch zentral berichten kann unter Nutzung der Incorporation by Reference Regeln des ESRS 1, dass man eben bestimmte Dinge wie zum Beispiel Aussagen zum Geschäftsmodell eben nicht zweimal berichtet, sondern in den allgemeinen Teil packt und dann vom Nachhaltigkeitsbericht auf diesen Teil des Lageberichts verweist, das als Beispiel. Zum Geltungsbereich der GOL hatte der Fachausschuss gesagt oder festgestellt, die sind gesetzlich nicht kodifiziert, sondern haben sich eben durch Forschung und Praxis ergeben, natürlich auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen. Als wir die Analyse gefahren haben, also wir haben die GOL ja nebeneinander gelegt, in einer Synopsis zu den Eigenschaften von Informationen, wie sie in ESRS stehen, haben festgestellt, ja, da gibt es gewisse Analogien. Es gibt aber eine Reihe von Detailanforderungen in den ESRS, aber auch das Design der ESRS lässt darauf schließen, dass diese nicht oder zumindest nicht vollständig konform zu den GOL sind. Wir hatten seinerzeit auch gewartet oder gesagt, wir erwarten eine Klärung durch die Europäische Kommission im Rahmen eines FAQ-Bogens und haben gesagt, gut, gucken wir mal, was da drin steht, vielleicht hilft uns das, aber wir wollen zunächst mal daran festhalten, bevor wir eine eindeutige Klärung daran haben, dass wir den Geltungsbereich der GOL eben auf den allgemeinen Teil des Konzernlageberichts einschränken. Wir haben, das war's eigentlich. Dann gehe ich mal weiter zur nächsten Folie. Es geht noch weiter in dem, das ist ein Auszug aus dem öffentlichen Protokoll zu der Sitzung im März 24, was ich schon gesagt habe. Wir haben danach auch noch geschaut, gibt es irgendwie einen Anhaltspunkt, dass Artikel 19 der True and Fair View Prinzip mehr oder weniger beinhaltet, ob dieses True and Fair View Prinzip irgendwie aus den Regelungen der Bilanzrichtlinie erkennbar auf den Nachhaltigkeitsbericht gemäß Artikel 19a darstellt. Das haben wir so nicht explizit sehen können. Haben eben auch gesagt, dass die ESRS, und das ist sozusagen das Design der ESRS, was ich ansprach, festgestellt, dass diese sehr regelbasiert sind und auch sehr detailliert ausgestaltet sind und konnten dies im Fachausschuss nicht zweifelsfrei bejahen. Also wir konnten nicht sagen, wir stellen fest, das True and Fair View Prinzip, was wir in Artikel 19 sehen, das hat Ausstrahlungswirkung, zweifelsfreie Ausstrahlungswirkung auch auf den Nachhaltigkeitsbericht. Wichtig ist dazu der letzte Punkt. Um das festzustellen, um uns da ganz sicher zu sein, sagte der Fachausschuss, wir brauchen hier eine Klarstellung durch die Legislative, heißt eigentlich Level 1, ne, sprich Bilanzrichtlinie, und eine darüber hinausgehende Auseinandersetzung von Forschung und Praxis. Wir haben jetzt sozusagen ja eine Berichtssaison ist ja schon vorbei. Die Frage ist, ob das ausreicht. Die Diskussion hat auch schon angefangen. Es gibt ein, zwei Fachbeiträge dazu. Aber ob das ausreichend ist, muss man dann mal sehen. Ein Punkt, der hier nicht draufsteht auf der Folie, den ich aber nicht unterschlagen will, ist, dass diese Festlegung, also die Abkopplung der GOL vom Konzern Nachhaltigkeitsbericht auch vom Praxishintergrund dem Fachausschuss sehr wichtig erschien. Wir hatten seinerzeit gesagt, das wäre eigentlich die pragmatischste Lösung, die das Maß der Verwirrung am geringsten hält, wenn wir hier eine entsprechende Separierung oder eine Abtrennung vornehmen. Ja, wenn wir in die Bilanzrichtlinie reinschauen, Artikel 19, ne, Artikel 19 Absatz 1, da steht der True and Fair View für den Wirtschaftsbericht drin, ne, ein in den tatsächlichen Verhältnis entsprechendes Bild über Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage, also Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Da haben wir das nochmal, ne, danach haben wir geschaut. Das ist natürlich noch nicht alles, was in Artikel 19 steht, der Bilanzrichtlinie. Da steht noch mehr drin. Das ist auf der rechten Seite, also zum Beispiel die wichtigsten immateriellen Ressourcen sind dabei, die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens, Forschung und Entwicklung und noch ein paar weitere Dinge. Aber der True and Fair View hat eine sehr enge Anknüpfung an eben, wie gesagt, den Absatz 1, nämlich den Teil des Lageberichts, den wir in der S20 auch als den Wirtschaftsbericht bezeichnen. Wenn wir uns weiter durch die Bilanzrichtlinie durchhangeln, dann sehen wir Artikel 29b, das ist im Kapitel zu den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, also die ESRS. Ja, und da steht die Anforderung drin, ne, in den ESRS wird festgelegt oder wird sichergestellt oder soll sichergestellt werden, die Qualität der Informationen. Und es wird vorgeschrieben, dass die Informationen verständlich, relevant, überprüfbar, vergleichbar und in wahrheitsgetreuer Weise dargestellt werden. Das ist die Frage wahrheitsgetreu, das hat etwas mit True and Fair View zu tun, könnte meine Schlussfolgerung, da steht ja der True and Fair View. Die Frage ist, wenn diese Frage relevant ist, bezieht sich das die wahrheitsgetreue Weise auf die Einzelangaben, weil da steht, Informationen müssen in wahrheitsgetreuer Weise dargestellt werden, oder erstreckt sich das auf den gesamten Bericht? Also ist der Scope dieser Anforderung wahrheitsgetreu, ist das der gesamte Bericht oder nur die Informationen? Für den Fall, dass diese Frage relevant ist, vielleicht wird das auch gar nicht so als relevant gesehen. Wenn Artikel 34 gehen in der Bilanzrichtlinie, das ist Teil des Kapitel 8, ne, Abschlussprüfung und Bestätigungsvermerk für den Nachhaltigkeitsbericht, ne, da steht nochmal geschrieben, der Abschlussprüfer muss beurteilen, ob der Lagebericht nach den gesetzlichen Anforderungen aufgestellt worden ist und einschließlich der Frage, die muss er beantworten, ob die Nachhaltigkeitsberichterstattung mit den ESRS übereinstimmt. Da ist die Übereinstimmung gefordert, ne, das deutet eher auf Compliance hin. Die Frage ist, ist diese Folgerung, Übereinstimmung gleich Compliance, denn stichhaltig, wenn die ESRS selbst die Darstellung in einer wahrheitsgetreuer Weise verlangen? Das ist ein Fragezeichen, was ich mir an der Stelle auch gemacht habe. Die COM-FAQs, die wir seinerzeit ja erwartet hatten, die kamen am 7. August einmal als Entwurf wahrscheinlich, stand zumindest Draft drüber, in englischer Sprachfassung, dann am 13. November unter anderem auch in der deutschen Sprachfassung. Und da gibt es die verschiedene Themenbereiche, die da angesprochen werden, unter anderem auch das Thema Prüfung und Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und dort gibt es die Frage 70. Und in der Frage 70 oder in der Antwort zu Frage 70 wird dann formuliert oder wird dann gesagt, dass die Erbringer von Bestätigungsleistungen, also Prüfer, bestätigen müssen, dass keine Umstände bekannt geworden sind, die zu der Annahme veranlassen, dass die Nachhaltigkeitserklärung in Übereinstimmung mit den ESRS nicht in allen wesentlichen Belangen wahrheitsgetreu dargestellt ist. Da haben wir wieder das Wort wahrheitsgetreu, was auf True and Fair View hindeutet, aber wir haben auch hier wieder den Bezug auf Informationen, wo ich dann mir die Frage stellen muss, gilt die wahrheitsgetreue Weise auf die einzelnen Informationen oder gilt das für den gesamten Bericht, soweit diese Frage eben von Relevanz ist. Was wir aber nicht gesehen haben in dem Fragebogen, dem FAQ der COM, eine diesbezügliche Klarstellung zu Artikel 19 und zu Artikel 19a. Ja. Was wir dann später im Jahr noch gesehen haben, im September, waren die Guidelines der CIOB, also das Komitee der Europäischen Wirtschaftsprüferaufsichtsbehörden, die sind explizit auch auf den Inhalt der Frage 70 der COM-FAQs mit eingegangen. Ja, da steht auch nochmal das Wort is not fairly presented, also fairly presented steht dort im Sinne von information included in the sustainability statement. Also da geht es auch wieder um die Information. Fairly presented deutet auf True and Fair View erstmal hin. Auch hier stellt sich ja die Frage, falls sie relevant ist, Bezug auf Information, ist das jetzt fairly presented in Bezug auf die Information oder ist es der gesamte Bericht, falls diese Frage eben von Relevanz ist. Man muss dazu sagen, dass die CIOB mit diesen Leitlinien, die unverbindlich sind, einer Anforderung der Europäischen Kommission nachgekommen ist. Übergeordnete und risikobasierte Leitlinien zu erarbeiten, an denen man sich erstmal vorerst orientieren kann. Ne? Also das Wort vorerst, das ist an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig. Und auch die Bemerkung oder der Hinweis, dass nationale Vorgaben diese unverbindlichen Leitlinien overrulen können. Ne? Also nationale Vorgaben haben Vorrang zu diesen unverbindlichen Leitlinien. So, dann haben wir den Omnibus gesehen, den Omnibus-Vorschlag vom Februar 2025. Wir haben dann eine Positionierung oder die Positionierung des Rates gesehen, vom Juni 2025, wenn wir da reinschauen, stellen wir fest, es gibt natürlich ganz viele Änderungen, aber es gibt keine Änderung der Artikel 19 und 19a bezüglich der Frage, strahlt der Absatz 1, erster Unterabsatz, also True and Fair View für den Wirtschaftsbericht, strahlt der auf Artikel 19a aus. Es gibt auch keine entsprechende Änderung in Artikel 29b Absatz 2 und wir haben die Änderung in Artikel 34 natürlich, aber nur in bezüglich der Referenz auf KMU, weil dort der Verweis auf 29c Bilanzrichtlinie gestrichen worden ist. Das ist der LSME. So, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Regierungsentwurf CSRD-Umsetzungsgesetz, der kürzlich Anfang September erschienen ist. Ne? Dort haben wir einmal den Bestätigungsvermerk nach Artikel 28 der Abschlussprüferrichtlinie, der in Paragraph 322 umgesetzt werden soll. Und da steht dann, was zum Bestätigungsvermerk in Bezug auf den Jahresabschluss, Einzelabschluss, Lagebericht und Konzernlagebericht. Ne? Und da steht geschrieben, Lagebericht muss gemäß den 289a und 289f und Konzernlagebericht mit den entsprechenden Paragraphen ein zutreffendes Bild von der Lage der Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermitteln. Lage der Kapitalgesellschaft ist aber nicht Auswirkungen. Ne? Also insofern ist hier also deutet das eher darauf hin, dass es hier um den Wirtschaftsbericht geht, ne, dass die Lage der Kapitalgesellschaft wahrheitsgetreu beziehungsweise zutreffend mit einem zutreffenden Bild vermittelt werden soll. Und das, finde ich, ist schon ein sehr deutlicher Wortlaut. Und das bezieht sich hier auf den Teil, dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Teil, der im allgemeinen Teil, oder bezieht sich auf den allgemeinen Teil. Wenn wir sehen hier nämlich die Bezugnahme auf 289a und 289f, das, klar, 289 ist erstmal der Inhalt des Lageberichts, das ist der allgemeine Teil plus die immateriellen Ressourcen. 289a sind die übernahmerelevanten Angaben und 289d ist die Erklärung zur Unternehmensführung. Ne? Da steht also noch nichts von dem, was den Nachhaltigkeitsteil im Lagebericht angeht. Das ist separat geregelt, ne? Da gibt es den Artikel 28a der Abschlussprüferrichtlinie und das soll umgesetzt werden in 324i. Ne? Und da sehen wir hier einen Fokus auf das Entsprechen. Ne? Also es muss den gesetzlichen Vorschriften im Wesentlichen entsprechen. Ja? Aus dieser Formulierung könnte man jetzt wieder ableiten, ja, das hat was mit Compliance zu tun. Ja, aber hier muss man sich die Frage wieder stellen, ist diese Folgerung stichhaltig, wenn die gesetzlichen Vorschriften eigentlich die wahrheitsgetreue Darstellung verlangen? So, im Zuge der ESRS-Konsultation, also Revision der ESRS zur Vereinfachung der Regelungen, zur Reduktion der Datenpunkte und so weiter, hat sich das DRSC ja schon Mitte April einmal geäußert und hat sich dafür ausgesprochen, das Prinzip der Fair Presentation klarer zu schärfen in den ESRS. Das Ganze ist motiviert durch unsere Absicht, die Nachhaltigkeitsberichterstattung stärker an der Managementperspektive auszurichten und insofern auch etwas flexibler gestalten zu können, als es die sehr, sagen wir, detaillierten Vorgaben der ESRS suggerieren. Das haben auch andere Standardsetzer mitgetragen, diesen Antritt. Nicht alle. Insbesondere die Italiener haben es nicht mit unterstützt, aber andere, wie gesagt, haben es getan und wir haben im Entwurf der ESRS, im ESRS 1, auch einen Abschnitt zu Fair Presentation und Qualitative Characteristics of Information gesehen. Also man hat diesen Punkt aufgegriffen und Fair Presentation zumindest mal als Wort und auch noch mit einigen Erläuterungen in den ESRS mit aufgenommen. Dann haben wir unsere Stellungnahme zu diesem Entwurf Ende September auch übermittelt und haben uns nochmal klar für die explizite Bezugnahme auf das Fair Presentation Prinzip oder auf den Fair Presentation Grundsatz ausgesprochen, haben auch gesagt, es gibt bestimmte Elemente in dem delegierten Rechtsakt der ESRS, also so wie wir sie jetzt gerade kennen, die Aspekte der Fair Presentation widerspiegeln. Ja, also Beispiele dafür ist die Qualitative Characteristics generell, dass es die gibt oder eben das Wesentlichkeitsprinzip oder eben auch die Pflicht zur Aufnahme von unternehmensspezifischen Informationen. Haben auch festgestellt, dass die Erläuterung, die EFRAG im Moment im ESRS 1 dazu macht, dass die nicht eindeutig sind. Ne? Also es besteht zum einen die Befürchtung, so haben wir das in Diskussionen, dass das Fair Presentation Prinzip, so wie es jetzt dort formuliert ist, zu einem sogenannten Compliance Plus Ansatz führen kann. Das ist ja eigentlich, also das ist nicht nur eigentlich, sondern das ist ganz klar nicht der Antritt, den das DRSC und auch andere Standardsetzer mit der Absicht verfolgen, das Thema Fair Presentation in den ESRS stärker zu verankern. Was auf dieser Folie steht hier, ist letztlich eine Zusammenfassung dessen, was ich vorher schon gesagt habe. Das einzige, was hier neu, dieser Punkt, auf den würde ich nochmal hinweisen, es gab im Januar 2025 einen Aufsatz von den Herren Baumüller und Getitschka, die sich mit der Frage eben befasst haben, das war vor dem Omnibus 1-Vorschlag, ob die ESRS ein Fair Presentation Framework darstellen oder nicht. Und die kommen zu der Schlussfolgerung, dass von der Wirkungsweise her man sagen kann, ja, es könnte ähnlich eines Fair Presentation Frameworks angesehen werden oder ähnlich wie ein Fair Presentation Framework angesehen werden, aber das ist eine sehr schwache Vermutung. Ne? Die Autoren sagen, es scheint so, kommen aber dahingegen in einem anderen Satz zu der Schlussfolgerung, dass, wenn das so wäre, dieser definitiv nicht als Overriding Principle formuliert ist, Und deswegen sagen sie auch ein Overriding Principle. Fair Presentation lässt sich aus den ESRS, wie gesagt, Z1 Delegated Act, nicht ableiten. So, ich habe ja versprochen, es gibt noch ein paar Updates dazu, die in der Folie, in dem Foliensatz noch nicht drin sind. Es gab Ende September ein Papier von Accountancy Europe. Die haben sich genau auch mit der gleichen Frage beschäftigt. Sustainability Statements based on ESRS, ist das ein Compliance oder ein Fair Presentation Framework? Ne? Und gut, werden ein paar Analysen dort gefahren und sagen im Grunde aber, und das ist der graue Kasten, der unten da steht, es gibt bestimmte Anhaltspunkte, sicherlich, aber um das ganz zweifelsfrei bestätigen zu können, dass Fair Presentation ein zentraler Grundsatz der ESRS ist, dann muss das nicht nur ESRS, sondern es muss auch auf Level 1 Ebene gefordert werden, klargestellt werden. Und das deckt sich auch mit dem, was das DRSC oder was wir im Fachausschuss im März des Jahres 2024 besprochen haben. Ja, Klarstellung durch den Gesetzgeber, sprich Level 1, ist dazu erforderlich, was aber im Moment nicht so aussieht. Ne? Also wir haben im Omnibus, habe ich ja gesagt, keine Klarstellung dazu gesehen, inwieweit das True and Fair Due Prinzip oder True and Fair Due Grundsatz aus Artikel 19 für den Wirtschaftsbericht auch auf 19a entsprechend ausstrahlt. Dann habe ich noch ein paar Folien, das sind glaube ich nur drei mitgebracht, die wir gestern im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung auch besprochen haben. Und da geht es um nochmal eine Verdeutlichung der Tatsache, dass das Thema Fair Presentation auch im Zuge der ESRS-Konsultation sehr kontrovers auch besprochen wird. Was ich hier mitgebracht habe, ist eine sozusagen ein bisschen Kannibalisierung der Folien von gestern. Das ist eine Auswahl von Stellungnahmen, die wir uns angesehen haben, und die ist nicht repräsentativ. Ne? Also es gibt ganz viele, es gibt glaube ich mehrere hundert, und ich glaube es gibt über 80 Stellungnahmen, die an EFRAG eingegangen sind, die eben nicht über die Webmaske, sondern das sind dann Briefe tatsächlich. Also es ist wirklich eine ganze Menge, und die haben wir natürlich nicht alle durchgesehen. So, und aus diesen, die wir uns angeschaut haben, sehen wir einmal hier beim GDV eine Befassung mit dem Thema Fair Presentation, und der GDV hat sich in seiner Stellungnahme dazu sehr kritisch gestellt. Wir befürchten eher, dass das nicht in die Richtung Simplification geht, sondern der GDV befürchtet, dass das Fair Presentation Prinzip in den ESRS die Berichterstattung schwieriger macht. Und hier wird ein Argument noch in den Raum gebracht, nämlich die Bezugnahme auf die Standards des ISSB, ne? Also dass der Satz, der rechts oben hervorgehoben ist. Ne? Also die Fair Presentation gemäß IFRS S1 führt dazu, dass die Informationen oder die Angaben, die gemacht werden, auf diejenigen beschränkt werden, die aus einer Finanzperspektive relevant ist. Und die Frage ist, die sich damit sozusagen im zweiten Halbsatz damit verbirgt, kann man das so eins zu eins überhaupt auf die ESRS übertragen? Klammer auf, steht da nicht, die ESRS haben die Double Net Reality, Klammer zu. In der Stellungnahme von Deloitte, geht vom Tenor her, würde ich sagen, in die Richtung, die auch die Stellungnahme des DRSC, bei denen auch die Stellungnahme des DRSC anspricht. Das ist erstmal, wird festgestellt, ja, dass es Fair Presentation in ESRS erstmal eine gute Sache ist. Die Frage ist halt, reicht das aus? Ne? Also diese Additional Guidance, die unten im zweiten Kasten hervorgehoben ist, die sieht die Leute genauso wie auch das DRSC. ESMA spricht sich auch für die Inklusion von Fair Presentation in den ESRS aus. ESMA hat aber das Ganze mit einer Transitional Period versehen. Also ESMA möchte gerne, dass Fair Presentation mit einer Übergangsperiode versehen ist, was uns ein bisschen kritisch vorkommt, denn es muss eigentlich so schnell wie möglich klar gemacht werden. Besser heute als später. Das ist auch nur zur Vollständigkeit halber. Das gibt eben nochmal einen ganz anderen Aspekt in die Diskussion, die Transitional Period. Wir haben dann noch eine Stellungnahme von Accounts Europe. Das deckt sich inhaltlich mit dem, was ich schon gezeigt habe. In der Stellungnahme von PwC steht auch noch drin Additional Specificity in the Directive. Das heißt, hier wird auch nochmal Bezug auf die Level 1 Verordnung genommen. was ja durch die ESA selbst nicht gemacht wird. Und ganz kritisch dazu hat sich herausgestellt, stellt der italienische Standardsetzer OIC. OIC sagt, Fair Presentation Prinzip in den ESRS geht völlig in die falsche Richtung. Das gibt sozusagen einen falschen Eindruck einer erhöhten Interoperabilität zwischen ISSB und EFRAG. Der OIC sagt auch, dass Fair Presentation in einem Double Materiality Rahmen nicht das richtige Konzept ist, sondern dass es anders zu verstehen ist, als wenn man sich in einem Regelwerk bewegt, welches eben die Financial Materiality kennt. Ja, ich glaube, den Rest muss ich hier, glaube ich, nicht weiter vorlesen. Vielleicht noch der letzte Punkt, Double Materiality in Fair Presentation are incompatible. Also das wird nochmal auf den Punkt gebracht, dass beides aus Sicht des OIC nicht zueinander passt. So, wenn man sich das alles zusammen anguckt, oder wenn ich mir das jetzt mal, das ist meine persönliche Meinung, mir anschaue, stelle ich fest, dass es immer noch
wahnsinnig... Thomas, können wir nochmal vielleicht unser Diskussionsergebnis von gestern nochmal, weil das ist ja nur, wir wollen die Diskussion nicht nochmal führen über dieses Thema Fair Presentation, sondern nur nochmal die Stoßrichtung, wo wir sagen, da wollen wir nochmal nach oder hinterher gehen. Das ist ja ein Thema, was jetzt leider ist Kathi Beiersdorf jetzt nicht dabei, die ist, glaube ich, wieder schon durch EFRAG irgendwo da belegt. Nur, dass wir in dem Zusammenhang gesagt haben, wir wollen das Thema hier des Primary Users nochmal stärker in den Vordergrund drücken, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, und dass wir in dem Zusammenhang nochmal ein kurzes Papier ausarbeiten, um das Thema zu betrachten und dort nochmal eine stärkere Fokussierung auch hinzubekommen. Das will ich jetzt, wie gesagt, nicht wiederholen, diese Diskussion. Ich wollte nur sagen, wir sind da noch auf dem Weg, und das soll auch nochmal mit den Italienern diskutiert werden, die ja eine relativ andere Zungenschlag da reinbringen, mit Blick auf so sagen, okay, das ist, und auch diese Diskussion rund um mögliche Verzögerung, was du jetzt genannt hattest, ist ja insoweit keinem geholfen, wenn wir sagen, wir ein schlechtes Konzept bringen wir dann 3 Jahre später erst an den Start. Du hast ja auch gesagt, das ist jetzt nicht das Ideale. Also da sind wir noch im Moment mitten in der Diskussion drin, dass Fair Presentation Art und Weise, wie das jetzt im Moment implementiert ist in den gegenwärtigen Entwürfen, glaube ich, sind wir nicht mit zufrieden, und im Zweifelsfall, wie gesagt, ein Compliance-Ansatz plus brauchen wir eigentlich nicht, sondern wenn ihr was vernünftig ausgestaltetes, dass wir da erstmal überhaupt eine richtige Basis haben. Das wollte ich einfach nur nochmal mitgeben aus der Diskussion, ohne die Diskussion nochmal neu führen zu wollen. Ich glaube, Tanja hat aber trotzdem nochmal in dem Zusammenhang die Hand gehoben.
Ja, vielen Dank, weil wir ja gestern auch im Fachausschuss gedacht hatten, das wäre eben nochmal ein Thema hier im Gemeinsamen, weil aus unserer Sicht werden hier zwei Elemente oder häufig in der Diskussion vermischt. Also zum einen das Fair Presentation halt, wie Georg Landvermann gesagt hat, an und für sich den Primary User braucht, damit es nicht ins Uferlose ausartet, denke ich, gerade auch für Prüferinnen und Prüfer hier zu einem Ergebnis zu kommen, dass es fair präsentiert ist aus Sicht eines bestimmten Users. Wenn wir nämlich alle Stakeholder-Gruppen als potenziellen Primary User definieren, dann bin ich durchaus bei den italienischen Kollegen, die dann sagen, dann kann das Ganze ja in die Unendlichkeit ausufern. Und wie soll man dann wirklich einen Nachweis führen, dass es fair präsentiert ist? Und was aber in unserer Diskussion noch ein wichtiger Punkt war, dass wir nochmal festgehalten haben, selbst wenn man sich auf den Kapitalmarkt als Primary User festlegen würde, dass das nicht in einem Widerspruch dazu steht, dass weiterhin alle Stakeholder-Interessen bei der doppelten Wesentlichkeitsanalyse natürlich einbezogen werden. Also das steht aus unserer Sicht, obwohl das in der Diskussion häufig in einen Topf geworfen wird, das steht aus unserer Sicht nicht in einem Widerspruch, dass man sich trotzdem auf einen Primärnutzer klar festlegen kann. Und das fehlt aus unserer Sicht im Moment noch.
So, jetzt kommen wir zurück, nachdem... Oder wie gesagt, Jens Berger, wir wollen es nicht nochmal diskutieren heute, also das müssen wir nochmal an anderer Stelle machen. Es geht einfach nur nochmal, und das sind sicherlich das Thema, wenn wir sagen, auf welches Szenario laufen wir jetzt für die Berichtssaison, oder insbesondere kommende Berichtssaison. Das sind ja diese pragmatischen Gründe, die wir auch nochmal angeführt hatten, mit was für einer Botschaft gehen wir jetzt dort rein, wenn wir jetzt sagen, auch nochmal, und wir hatten eben diskutiert, kriegen wir unter Umständen noch ein Gesetz, kein Gesetz, und die Argumente werden ja wahrscheinlich auch die gleichen bleiben, wenn man jetzt sagt, kann man das jemandem zumuten, Anführungszeichen, eine konzeptionelle Verwirrung auf höherem Niveau, jetzt in der Phase nochmal zu erzeugen, wo dann wahrscheinlich sowieso in allerletzter Minute dann noch ein, wenn überhaupt, dann ein Gesetz über die Rampe geschoben wird. Was senden wir hier für Signale? Genau. Und Thomas, jetzt gehe ich nochmal zurück zu dir, zu der Zusammenfassung und den Fragen, die wir in dem Zusammenhang versuchen zu formulieren für den gemeinsamen Fachausschuss.
Ja, danke Georg und auch danke für die Ergänzung. Genau, also wir wollen das Thema an sich hier nicht diskutieren, sondern die Frage, wie gehen wir damit in Bezug auf die Überarbeitung des DS20 um? Also wir sehen, es ist immer noch sehr viel Bewegung, es wird sehr viel diskutiert, ne? Es gibt viele Argumente pro und auch contra. Was wir aber festgestellt haben, es gibt keine Klarstellung auf Level 1. Ja, das macht es sozusagen ja noch ein bisschen schwieriger. Wenn ich meine Meinung an der Stelle vielleicht äußern darf, ich halte persönlich die Position des gemeinsamen Fachausschusses vom März 24 und auch die Position, die wir im Briefingpapier im Dezember 24 beziehungsweise im Sommer 24 gegeben haben, auch nach wie vor für die angemessene Position. Heißt konkret, dass wir für die anstehende Überarbeitung des DS20 aufgrund des CSRD, die Umsetzungsgesetz, weiterhin davon ausgehen, dass die GOL sich nicht auf den Konzernnachhaltigkeitsbericht erstrecken, sondern für den allgemeinen Teil des Konzernnachhaltigkeitsberichts Relevanz entfalten. Und ich würde gern vom Fachausschuss, von euch, von Ihnen wissen, ob Sie, das ist jetzt alles sehr wirklich ein bisschen provokant und auch sehr pointiert ist formuliert, ne, aber ob dem gefolgt wird oder ob wir das anders einschätzen jetzt. Jens.
Also ich will tatsächlich nicht das Fair-Presentation-Thema neu diskutieren, dass die Leutletter und der DSC-Letter allein sind, liegt ein bisschen daran, dass ich den geschrieben habe, die Leutletter, nicht den DSC-Letter. ich glaube, nochmal vielleicht noch Kontext zu den Italienern. Also wir waren auch überrascht, wie plötzlich da dieser Widerstand aufgekommen ist. Das scheint aber auch tatsächlich sehr stark auch aus dem Haftungsregime getrieben zu sein heraus. Also da kommt auch noch ein anderer Aspekt vielleicht dazu jenseits des Inhaltes, wobei man natürlich die Inhalte durchaus teilen kann. Vielleicht nochmal zu deinem Punkt, Thomas, oder zu der Frage. Ich glaube, Status quo kann man, glaube ich, das, was wir damals gesagt haben, auch weiter aufrechterhalten. Was tatsächlich, wir haben ein bisschen uns die Comment Letter, die man öffentlich verfügbar finden kann, wir haben ja noch keine Analyse von EFRAG angesehen, sind ja auch einige sozusagen als öffentliche Briefe von der, nicht nur an EFRAG gegangen als eine Form des Surveys, sondern eben auch als eine öffentliche Kommunikation, CC, auch Kommission. Und die Kommission kennt natürlich auch das Thema, dass eigentlich viele fordern, ihr sagt zwar mal, das ist mit von Level 1 gedeckt, aber wir sehen ja in der Diskussion, so ganz klar scheint es nicht zu sein. Ob die das jetzt noch mal im Rahmen des Trilogs irgendwo reinschleichen, das Thema, weiß man nicht. Ich glaube, wir sollten bloß das ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht noch auftauchen könnte. Aber ansonsten will ich auch sagen, es hat sich ja nichts verändert an unserem Rechtsrahmen dahinter. Die ESRs sind auch noch nicht fertig. Also ich wüsste jetzt auch nicht, warum wir jetzt ganz aktiv unsere Position ändern sollten. Ich glaube, bloß was in den Diskussionen jetzt klar geworden ist mit EFRAG immer, dass sehr stark mal gedacht war, dass das eigentlich schon immer als Fair Presentation Framework angelegt war. Die haben natürlich aber auch entsprechend das Feedback bekommen, dann hätte das auch machen müssen. Ja. Gedacht und gemacht sind meistens unterschiedliche Dinge.
Ja, danke Jens. Ja. Gehe ich mal weiter die Schlange. Martin.
Ja, danke. Also Christian und ich, wir haben uns jetzt vorher nicht abgestimmt. Also obwohl ich große Sympathien für Fair Presentation habe, glaube ich, wir können das jetzt noch nicht ändern. Und der Zeitpunkt ist einfach zu früh. Und ich glaube, wir müssen auf unserer bisherigen Position verbleiben. Bin ich auch schon fertig. Okay.
Danke. Christian?
Ja, im Endeffekt hat Jens alles gesagt, was zu sagen ist. Ich hatte nur die Hand schon gehoben. Deswegen volle Zustimmung. Es ist noch viel zu viel Unklarheit in der Gesamtgemengelage, als dass wir jetzt eine derartige Entscheidung tatsächlich meines Erachtens treffen könnten.
Danke, Christian. Gibt es weitere Ansichten dazu? Es äußert sich auch niemand dagegen. Darf ich davon ausgehen, dass das dann sogar eine konsensuale Ansicht des gemeinsamen Fachausschusses ist? Danke, Gero. Danke, Martin. Susanne hatte gerade die Hand. Ach nee, das war der Daumen, okay. Ja, dann bin ich eigentlich auch schon fertig. Also das war die zentrale Frage, die ich geklärt haben wollte. Ah, Andreas hat die Hand nach oben.
Ja, aber nicht im Widerspruch, sondern vielleicht nur ergänzend zu deinen Folien noch. Du hast ja aus dem Regierungsentwurf zum Bestätigungsvermerk den eingeschränkten Bestätigungsvermerk zitiert. Die gleiche Regelung gibt es aber auch in einen Absatz höher, in einen Absatz hier. Der normale Bestätigungsvermerk, der stellt auch nur auf die gesetzlichen Vorschriften ab. Also nur noch ergänzend dazu.
Ah, danke. Dann habe ich durch den Fehler nicht falsch dargestellt. Gut, Georg, ich glaube, dann können wir es auch damit bewenden lassen.
Ich glaube, dann haben wir das gut in der Zeit geschafft. Ich denke, das ist soweit als auch nochmal einfach nur für den, was machen wir jetzt damit, Thomas? Würden wir das als Grundlage nehmen für weitere Kommunikationen rund um DRS20? Weil wir haben ja, wie gesagt, die unsichere Gesetzeslage in Deutschland, wo ja in kurzer Zeit auch noch viel passieren kann. Das müssen wir uns dann, genauso wie Jens Berger das erwähnt hat, jetzt mit der Brüsseler Ebene, da kennen wir ja noch nicht die parlamentarische Seite endgültig. Da gibt es, glaube ich, jetzt erste zusammengefasste Kompromissentwürfe, dass man sich das auch nochmal angucken kann und mit Blick auf das Endprodukt vielleicht da noch was passieren könnte. Das werden wir weiterhin tun und gleichzeitig, glaube ich, besteht die Herausforderung auch auf nationaler Ebene da weiter zu gucken, ob sich in der Gemengelage was verschiebt. Aber an dem Grundkonsens, wo wir, glaube ich, jetzt alle zustimmen im Sinne von, da können wir jetzt von der Kürze der Zeit keine konzeptionelle Verwirrung auf höherer Ebene schaffen. Das, glaube ich, ist nach wie vor von allen so gesehen und das werden wir auch als Grundlage nehmen, dann Thomas, für jegliche Kommunikation rund um dieses Thema dann. Ne?
Ja, ganz genau. Ja, wir hatten jetzt auch schon überlegt, ob wir dann nicht nur überlegt, das hat sich schon relativ konkret abgezeichnet, ob wir gegen Jahresende auch nochmal eine Aktualisierung der Briefingspapiere machen.
Genau, das müssen wir machen, einfach nur nochmal, um einen aktuellen Stand nochmal reinzugeben, sonst fragen sich die Leute hinterher, was ist in dem einen Jahr passiert, und die sehen ja die gleichen Quellen, können die potenziell ja sehen, was wir jetzt gerade in der Fachausschussdiskussion da aufgerufen haben, dass wir da nochmal ein bisschen weiter Klarheit vermitteln dann in den, genau. Ja, dann wären wir, glaube ich, am Ende der Session. Sven, hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Nö.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Ende des Top 6. Ein bisschen vorher der Zeit, aber ich denke, das können wir soweit, zumindest jetzt, also Nachhaltigkeitsberichterstattung Tag, der soweit in der separaten Sitzung gleich nochmal weiter ab 10.15 Uhr. Dass wir das für eine verlängerte Pause nutzen, um dann da weiterzumachen. Ansonsten, glaube ich, können wir die gemeinsame Fachausschusssitzung damit erstmal beschließen. Also wir werden jetzt die nächsten, glaube ich, Wochen werden weiterhin spannend sein im Sinne von, wo sich da überall was bewegen kann. Und es